Und zwar im Rahmen dieser Veranstaltung möchte ich einen Text diskutieren, der immer wieder im Gespräch auftaucht. Auch viele Studenten nehmen diesen Text als Thema für die Zwischenprüfung oder Magisterprüfung. Dabei habe ich zumindest diesen Text niemals gelesen und diskutiert. Und ich denke, das ist ein passender Rahmen dafür. Der Text ist von Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks. Und man hat immer das Gefühl, ganz intuitiv, dass es sich um so etwas wie High Theory über High Art handelt oder so etwas in der Richtung. Und ich möchte eben zeigen, dass es sich nicht um die Kunst im üblichen Sinne, sondern eben um das Design handelt. Das ist im Grunde die Theorie, die Heidegger hier vorschlägt, die Theorie der Kunst eigentlich. Deswegen ist es auch in der Kunst nicht üblich, interessanterweise, sich auf Heidegger zu verweisen. Für die Kunsttheorie hat dieser Text überhaupt oder fast keine Konsequenzen gehabt. Allerdings denke ich, dass dieser Text interessante Konsequenzen für ein Theoriedesign haben könnte. Ich werde den Text lesen und kurz kommentieren und dann versuchen zu zeigen, in welchem Sinne ich es meine. Wie immer bei Heidegger, der Originalton ist wichtig und deswegen werde ich Schlüsselsätze, die man in der Regel zitiert, wenn man diesen Text zitiert oder bespricht, auch im Originalton vorlesen, ja, damit Sie dann diese Zitate wieder erkennen werden. Ich glaube, fast alle Zitate, die irgendwann irgendwo auftauchen, die Sekundärliteratur, die sind im Grunde sehr begrenzende Zahlen. Die werde ich alle vorlesen und kommentieren, also in diesem Sinne. Ich habe das sozusagen die Prüfungsaufgaben auch im Hinterkopf. Es fällt wieder auf, wie viele das nehmen. Der Text beginnt mit einem typischen, der heißt eben halt der Ursprung des Kunstwerks und beginnt mit einer typischen Verwendung von Heidegger. Er sagt, Ursprung bedeutet hier jenes, von woher und wodurch eine Sache ist, was sie ist und wie sie ist. Das, was etwas ist, wie es ist, nennen wir sein Wesen. Der Ursprung von etwas ist die Herkunft seines Wesens. Die Frage nach dem Ursprung des Kunstwerks fragt nach seiner Wesensherkunft. Er beginnt also mit einer Reihe von Tautologien und diese Reihe von Tautologien erstreckt sich immer weiter. Die Frage nach dem Wesen ist eine Wesensfrage und die Frage nach der Kunst ist die Kunst der Frank und so weiter. Es geht weiter und weiter, über weite Strecken. Und zwar vor allem bewegt sich diese Tautologie in einem folgenden Kreis. Wenn man ein Kunstwerk sieht und nach seinem Ursprung fragt, also ich wiederhole jetzt, was Heidegger sagt, ich weiß, dass es kein guter Vorschlag ist, aber ich bin etwas erkältet. Können Sie vielleicht das abschließen? Ja, danke. Nee, das kann vielleicht, das reicht. Ja, genau. Das ist nicht mehr. Also, die Frage ist, wenn man ein Kunstwerk sieht, man fragt sich, woher kommt dieses Kunstwerk? Und die Antwort ist vom Künstler. Also der Künstler wird gesehen oder wird identifiziert als Ursprung des Kunstwerks, als jener, sagen wir so, der dieses Kunstwerk produziert hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich fragt, warum ist dieser Mann oder diese Frau ein Künstler? Man sagt, Er ist ein Künstler, weil er Kunstwerke produziert. Ja. Das heißt, auf der einen Seite ist der Künstler derjenige, der identifiziert wird anhand der Kunstwerke, auf der anderen Seite Kunst, Ursprung des Kunstwerkes soll die Künstler sein. Na gut, dann sagt Heidegger, er eint aber beides, Kunstwerk und Künstler, dass sie irgendwie mit der Kunst was zu tun haben. Ja? Das heißt, der gemeinsame Ursprung für das Kunstwerk und den Künstler muss die Kunst selbst sein. Deswegen ist die Frage nach der Wesen der Kunst. Ja? Die Kunst als umfassend ist, eine Institution, würde man heute sagen, im Rahmen der so etwas wie ein Künstler oder ein Kunstwerk ihre Identitäten bekommt. Das heißt, für beide ist die Kunst als solche der Ursprung. Na gut, aber was ist die Kunst jenseits des Kunstwerks oder des Künstlers? Ja, kann man sagen, dass man außerhalb dessen, was wir uns zum Kunst nennen würden, so etwas wie die Kunst auszumachen ist. Das können wir nicht sagen. Das heißt wiederum, wenn wir über die Kunst sprechen, sprechen wir über eine Summe von allen Aktivitäten, die als künstlerische identifiziert werden. Das heißt, Künstler plus Kunstwerke plus alles, was dazu gehört. Und das führt dazu, dass wir wiederum nicht sagen können, was der Ursprung von was ist. Ja? Ist die Kunst Ursprung dessen, was der Kunst zugerechnet wird? Oder ist die Kunst ein Effekt dessen, was als Summe der Kunstleistungen angesehen wird in der Gesellschaft? Ja? Das heißt, wiederum bewegen wir uns in einem Kreis und dann sagt Heidegger, das ist auch gut so, ja? Sich im Kreis zu bewegen, und das ist eine der Hauptfiguren des heideggerianischen Denkens, sich im Kreis zu bewegen, ist gut, ja? Weil man bewegt sich im Kreis, indem er alle Möglichkeiten ständig wiederholt, ständig verschärft und die Zusammenhänge ständig besser sieht, ja? Wenn man sich zum Beispiel um eine Sache herum im Kreis bewegt, ja, irgendwann sieht man diese Sache klar. Man geht von dieser Sache sozusagen nicht weg. Also das ist eine typische Figur des heideggerianischen Denkens. Er sagt immer, machen Sie bitte nicht den nächsten Schritt. Ja. Gehen Sie nicht von der Stelle weg, an der Sie sich immer schon befinden, sondern verharren Sie an dieser Stelle. Und eine Stelle zu verharren, bedeutet eben, sich in einem Kreis zu bewegen. Je mehr sozusagen geschlossen dieser Kreis ist, desto mehr verharrt man sich in diesem Kreis. Das heißt, wenn wir über die Kunst nachdenken, bewegen wir in einem Kreis und es ist gut so. Aber trotzdem macht Heidegger doch den nächsten Schritt und fragt sich, was zunächst einmal das Kunstwerk ist, ja, auf den ersten Blick, wenn man eben in diesem Kreis sich nicht befindet, ja, wenn man noch nicht drin ist, sondern draußen und einfach anschaut die Kunst. Und er sagt, das Kunstwerk ist zunächst einmal ein Ding. Es ist ein Ding. Die Werke werden verschickt wie die Kohlen aus dem Ruhrgebiet und die Baumstämme aus dem Schwarzwald. Hörnderles Hymnen waren während des Flugzeugfeldzugs in Tornister mitverpackt wie das Putzzeug. Beethovens Quartette liegen in den Lagerräumen des Verlagshauses wie die Kartoffeln im Keller. Alle Werke haben dieses Dinghafte. Was wären sie ohne dieses? Aber vielleicht stoßen wir uns an dieser reichlich groben und äußerlichen Ansicht vom Werk. In solchen Vorstellungen vom Kunstwerk mag sie die Güterbestätterei oder die Putzfrau im Museum bewegen. Dieser Verweis auf die Putzfrau im Museum ist nicht uninteressant. Also die Putzfrau im Museum ist sozusagen der Ausgangspunkt, ja, nicht wahr? Sie pflegt die Kunstwerke, so wie sie sonst jedes andere Ding pflegen werde. Sie macht keinen Unterschied. Und mit diesem fehlenden Unterschied beginnt Heidegger und fragt sich, wie kann man darüber hinausgehen? Und dann fragt er sich, ja gut, wenn das Kunstwerk ein Ding ist und zunächst einmal ein Ding wahrgenommen wird, was ist denn ein Ding? Ja, beginnen wir damit. Was ist in Wahrheit das Ding, sofern es ein Ding ist? Wenn wir so fragen, wollen wir das Ding sein, die Dingheit des Dinges kennenlernen. Es gilt, das Dinghafte des Dinges zu erfahren. Dazu müssen wir den Umkreis kennen, in den all jenes Seiende gehört, das wir seit langem mit dem Namen Ding ansprechen. Und das sind zunächst einmal Dinge, mit denen wir zu tun haben. Flugzeug und Rundfunkgerät gehören heute zu den nächsten Dingen. Computer kann man sagen. Gibt es aber letzte Dinge. Zunächst einmal Tod, Gericht und Gott. Sind aber auch Dinge. Gott wird auch bei Kant, sagt Heidegger, Ding an sich genannt. Zwar Ding an sich, ja, aber immer noch Ding. Also Ding insofern alles, womit wir zu tun haben. Alles ist ein Ding. Das Dinghafte ist eine Bestimmung von allem, was der Gegenstand unserer Betrachtung, unseres Interesses und Erfahrung sein könnte. Und trotzdem, sagt er, scheuen wir uns, den Mensch als ein Ding zu bezeichnen. Und dann gibt es ja eine ziemlich merkwürdige sagen wir menschchauvinistische Wendung, die wahrscheinlich heute verboten wäre. Wir heißen zwar ein junges Mädchen, das an eine übermäßige Aufgabe gerät, ein noch zu junges Ding, aber nur deshalb, weil wir hier das Menschliche vermissen. Wir zögern aber sogar, das Reh in der Waldlichtung, den Käfer im Gras und sogar den Grashalm ein Ding zu nennen. Das heißt, das Lebendige, das sich Bewegende, das Ansprechende ist auf der einen Seite ein Ding, sogar Gott ist ein Ding, sogar das letzte Gericht ist ein Ding, letzte Ding, und gleichzeitig aber auch nicht. Wann sprechen wir aber über ein Ding? Wann ist das Ding für uns ein Ding? Er geht durch die metaphysische Bestimmung des Dings. Dieser Durchgang ist nicht uninteressant. Zunächst einmal kommt er wieder mit Griechen, ja, und sagt, bei Griechen war Ding also eine Kombination zwischen Substanz und Eigenschaften. Zum Beispiel haben sie etwas wie Tisch, es ist ein Ding, es ist eine Substanz, eine Masse mit bestimmten Eigenschaften, zum Beispiel weiß zu sein, diese Form zu haben. Oder wir können sagen, das Ding ist Kombination aus Stoff, aus einer reinen Materie, aus einer Masse und einer Form. Oder wir können Dinge irgendwie anders auslegen und betrachten und interpretieren. Für die Künstler ist der typischste Begriffsschema für die Ästhetik und die Kunst ist eben diese Kombination zwischen Stoff und Form. Ja? Man meint, der Künstler ist derjenige, der einem Stoff eine Form gibt. Eine vorgebende Funktion ist die künstlerische oder ästhetische Funktion. Und deswegen ist auch das eine Definition des Dings, die sozusagen am geläufigsten ist und gerade in der Kunsttheorie und ästhetischen Theorie überall anzutreffen. Schon vom Ton her merken wir aber, dass Heidegger das alles nicht mag, alle diese Definitionen. Und er mag sie aus dem gleichen Grund, ich weiß nicht, ein Teil von Ihnen waren, ein kleiner Teil vielleicht, bei meiner Veranstaltung über Wittgenstein. Er mag das Wort Ding genauso wenig und aus dem gleichen Grund genauso wenig wie Wittgenstein das Wort Satz, der Satz. Wann sagen wir, das ist ein Ding? Wir sagen es psychologisch gesehen, es ist Zahl gesehen, aus der Erfahrung heraus. Wir sagen es dann, wenn wir dieses Ding so etwas wie anstarren. Ja? Oder wie Wittgenstein sagen würde, am Wochenende. Ja? So etwas, was ist der Satz, ist eine Wochenendfrage. Also Sonntagsfrage. So wie etwa Wort zum Sonntag. Was ist das menschliche Leben? Ja? Wozu sind wir überhaupt da? Ja, solche Fragen. Metaphysische Fragen. Ja. Die stellt man sich am Sonntag in einer Sonntagspredigt. Oder wenn man eben Freizeit hat und am Sonntag spät aufsteht, dann fragt man sich, wozu steht man überhaupt auf? Ja? Hat der Mensch im Sinne eine Aufgabe? Ist die Welt überhaupt hat einen Sinn oder nicht? Also diese ganze metaphysische Fragestellung von Typ was ist etwas, ist eine Sonntagsfrage. Und so zum Beispiel schaue ich zum Beispiel auf diesen Tisch und frage mich, was ist dieser Tisch als solche seiner inneren Wahrheit an? Ja, ist er zu erfahren? Ist er zu bestimmen? Und irgendwie bin ich ratlos. Ja, allerdings, das ist das Argument von Wittgenstein, das ist auch Argument von Heidegger, bin ich gar nicht ratlos, wenn ich diesen Tisch benutze, wie zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel, wenn ich diesen Tisch benutze, um als Support für mein Buch und so weiter und so fort. Ja? Oder darauf schreibe, oder mich darauf setze und so weiter und so fort. Also ich kann alles tun mit diesem Tisch, wozu dieser Tisch gut ist, und ich verstehe perfekt, wie das geht und habe überhaupt keine Schwierigkeiten mit dem Tisch. Ich bekomme Schwierigkeiten mit dem Tisch, nur wenn ich mich frage, was ist der Tisch seinem Wesen nach? Ja, dann bekomme ich philosophische Schwierigkeiten. Sonst habe ich gar keine. Das heißt, ich habe nie die Schwierigkeiten, die Frage zu beantworten, die mit wie anfängt und immer die Fragen, die mit was anfangen, die zu beantworten, habe ich große Schwierigkeiten. Deswegen macht Heidegger im Grunde den gleichen Vorschlag wie auch Wittgenstein, nämlich statt zu fragen, was ist der Tisch seinem Wesen nach, statt den Tisch anstarren als Ding, als etwas, was mir gegenüber steht, als etwas, was von mir grundsätzlich getrennt wird, hat etwas, was nicht ein Teil meiner Welt ist, vielmehr mich zu fragen, wie gehe ich mit dem Tisch um, wenn ich tatsächlich mit dem Tisch umgehe und plötzlich stellt sich heraus, das weiß ich ganz genau. Das ist eine Zone, in der ich mich sehr sicher bewege und wo ich überhaupt keine Schwierigkeiten habe zu identifizieren, sowohl der Tisch wie auch Art und Weise des Umgangs mit diesem Gegenstand. Wittgenstein nennt das Sprachspiel oder Lebensform und Heidegger benutzt ein anderes Wort. Er sagt, das ist das Zeug. Also alles, was uns ursprünglich umgibt, ist das Zeug. Dinge, die wir benutzen. Ja? Erzeugen erst das und zweitens benutzen. Ding ist etwas, was, wie Heidegger sagt, von seiner Zeughaftigkeit entblößt ist und sich als bloßes Ding präsentiert. Ja? Das heißt, Ding ist etwas, was immer schon vor mir erscheint, infolge einer Abstraktion. Und zwar infolge einer Abstraktion von der realen Art und Weise ihrer faktischen Verwendung im Kontext meiner realen Lebensform. Erst wenn ich diese Abstraktion vollziehe, kann ich mich fragen, was ist dieses Ding überhaupt? Dieses Ding überhaupt im Sinne, nachdem dieses Ding als solches abstrahiert ist von meiner realen Verwendung dieses Dings. Aber diese Frage kommt zu spät, wie Harari sagt. Ja? Diese Frage ist nicht mehr zu beantworten, weil gerade durch die Art und Weise der Fragestellung habe ich die Zone, habe ich die Situation übersprungen, wird an einer anderen Stelle sagen, in der sich die Antwort auf diese Frage befindet. Das heißt, wo ich dieses Ding als Zeug benutze, wo ich dieses Ding verwende, dort ist die Wahrheit dieses Dings. Dort zeigt sich dieses Ding in seiner Wahrheit als Zeug. Wo ich dieses Ding als Zeug nicht mehr sehe, sondern theoretisch betrachte, verbirgt sich dieses Ding sein wahres Wesen. Das Zeug, zum Beispiel das Schuhzeug, dieses Beispiel wird dann weiter erklärt, warum eben dieses Beispiel kein anderes Beispiel. Ich glaube, einige wissen das. Das Zeug, zum Beispiel das Schuhzeug, ruht als Fertiges auch in sich wie das bloße Ding. Aber es hat nicht wie der Granitblock jenes Eigenwüchsige. Andererseits zeigt das Zeug eine Verwandtschaft mit dem Kunstwerk, sofern es ein von Menschenhand hervorgebrachtes ist. Nun, wenn ich sage, das ist eine Theorie des Designs, dann ist es klar an dieser Stelle, was ich meine. Die Grundbestimmung von allen Dingen, mit denen wir zu tun haben, ist eine utilitäre bei Heidegger. Das heißt, das Zeug bedeutet das Ding genommen unter der, in der Perspektive ihrer Funktionalität, in der Perspektive seiner utilitären Verwendung. Wenn wir also die Frage stellen, was ist Design als Verhältnis zwischen ästhetische Dimension und Dimension der Funktionalität oder der utilitären Funktion, dann ist das der Ort, um das sozusagen wirklich zu erörtern, weil wir haben mit einer sehr radikalen Theorie zu tun, die jedes Ding, inklusive Kunstwerk, von Anfang an als utilitär betrachtet. Das heißt, eine Theorie, die überhaupt, das muss man ganz klar sehen, die überhaupt die Möglichkeit einer reinen Kontemplation nicht zulässt. Und zwar nicht nur eine reine Kontemplation des Kunstwerks, sondern auch nicht der reine Kontemplation eines jeden anderen Dings, inklusive, ich weiß nicht, Sonnenuntergangs oder Aufgangs oder was auch immer. Ja? Oder Schweizer Berge. Ja? Die ästhetisch erlebt werden, sondern ja, wie uns Kant lernt. Das heißt, die ganze philosophische Abhandlung der Frage beginnt mit einer Verdammung jeder Form der kontemplativen Betrachtung, jeder Form der Kontemplation überhaupt, jede Form der Ästhetik überhaupt, ob sie gerichtet ist, Kunstwerk oder nicht, ob diese theoretisch motiviert wird oder nicht und so weiter. Das heißt, wir haben mit einer Welt zu tun, die nun die Welt der Aktion ist, nun die Welt der Praxis ist und nun die Welt, wo die Dinge unter der Anbetracht, in Anbetracht ihrer utilitären Verwendung gesehen werden und interpretiert werden. Ja? Das heißt, wir haben in einer Welt, wo Design sein eigentlichen Ort hat und seine eigentliche problematische Rolle. Gut. Dann fragt man sich, also fragt sich Heidegger selbstverständlich, Doch welcher Weg führt zum Zeughaften des Zeuges? Wir haben schon mal gefragt, welcher Weg führt zum Dinghaften des Dinges. Und haben festgestellt, kein Weg, also lassen wir es. Jetzt statt Ding haben wir Zeug und fragen uns, doch welcher Weg führt zum Zeughaften des Zeuges? Wie sollen wir erfahren, was das Zeug in Wahrheit ist? Und dann kommt es jetzt. Da kommt dieses berühmte Beispiel, von dem ich glaube, viele von Ihnen gehört haben. Wir wählen als Beispiel ein gewöhnliches Zeug. Von dem haben wir aber schon gehört, ein paar Bauernschuhe. Zu deren Beschreibung bedarf es nicht einmal der Vorlage wirklicher Stücke dieser Art vom Gebrauchszeug. Jedermann kennt sie. Dann geht er ein bisschen weiter und dann kommt der Übergang ohne Übergang, ziemlich unvermittelt, nämlich der folgende Satz. Nach dem Gemälde von Van Gogh können wir nicht einmal feststellen, wo diese Schuhe stehen. Um dieses Paar Bauernschuhe herum ist nichts, wozu und wohin sie gehören könnten, nur ein unbestimmter Raum. Nicht einmal Erdklumpen von der Ackerscholle oder vom Feldweg kleben daran, was doch wenigstens auf ihre Verwendung hinweisen könnte. Ein paar Bauernschuhe und nichts weiter und dennoch. Aus der dunklen Öffnung des ausgetretenen Inwendigen, des Schuhzeugs, starrt die Mühsal der Arbeitsschritte. In der derb gediegenen Schwere des Schuhzeugs ist aufgestaut die Zähigkeit des langsamen Ganges durch die weithin gestreckten und immer gleichen Furchen des Ackers, über dem ein rauer Wind steht. Praktischerweise steht und nicht weg. Auf dem Leder liegt das Feuchte und Satte des Bodens. Unter den Sohlen schiebt sich hin die Einsamkeit des Feldwegs durch den sinkenden Abend. In dem Schuhzeug schwingt der schwingende Zuruf der Erde, ihr stilles Verschenken des reifenden Korns und ihr unerklärtes Sichversagen in der öden Brache des winterlichen Feldes. Zur Erde gehört dieses Zeug und in der Welt der Bäuerin ist es behütet. Aus diesem behüteten Zugehören entsteht das Zeug selbst, zu seinem in sich Ruhen. Aber all dieses sehen wir vielleicht nur dem Schuhzeug im Bilde an. Die Bäuerin dagegen trägt einfach die Schuhe. Wenn dieses einfache Tragen so einfach wäre, so oft die Bäuerin am späten Abend in einer harten, aber gesunden Müdigkeit die Schuhe wegstellt und im noch dunklen Morgendämmern schon wieder nach ihnen greift oder am Feiertag an ihnen vorbeikommt, dann weiß sie ohne Beobachten und Betrachten all jenes. Das Zeugsein des Zeugs besteht zwar in seiner Dienlichkeit, aber dieser selbst ruht in der Fülle eines wesentlichen Seins des Zeugs. Wir nennen es die Verlässlichkeit. Kraft ihr ist die Bäuerin durch dieses Zeug eingelassen in den schweigenden Zuruf der Erde. Kraft der Verlässlichkeit des Zeugs ist sie ihrer Welt gewiss. Und das geht ein bisschen weiter. Aber das Wichtige ist gesagt. Es ist ein rätselhaftes Beispiel und um dieses Beispiel herum gab es sehr viele Diskussionen. Angestoßen haben die Diskussionen Meir Shapira in seinem berühmten Text, wo er sehr schnell nachgewiesen hat, dass die Schuhe waren von Van Gogh selbst. Das Rätselhafte ist die Bäuerin. Wenn man in, also Geschlecht dieser Schuhe, wenn man an die Schuhe erinnert, sehen sie total wie männliche Schuhe aus und gar nicht wie weibliche Schuhe. Ich weiß nicht, ob man dieses Bild in Augen hat von Van Gogh. Das heißt, die Schuhe selbst sind höchstwahrscheinlich oder eigentlich nachweislich Van Goghs Schuhe. Also haben wenig mit Bauernarbeit zu tun. Sie haben kein weibliches Geschlecht. Es gab dann eine Polemik gegen Meir Shapira von Derrida, wo auf der einen Seite Heidegger verteidigt und zu zeigen versucht, dass die Schule tatsächlich weiblich sein könnten, auf der anderen Seite plötzlich beweisen will, dass die beiden Schuhe linke Schuhe sind und man in ihnen gar nicht gehen kann. Dann gibt es einen Text von Jameson, der diese Schuhe mit den Schuhen von Andy Warhol vergleicht. Er hat vor dem Anfang seiner Karriere Schuhwerbung gemacht. Und für die Interessenten oder Leser der Kraft Ebbings Psychologia Sexualis würde ich bemerken, dass der Fetischismus, also sexuelle Fetischismus, sich meistens auf die Schuhe sich bezieht. Und die meisten Fetischisten sind Schuhfetischisten. Und ich möchte auch daran erinnern, dass im Kommentar von Freud steht, dass die Schuhe ein typischer Butterersatz sind. Wie auch immer man aber dieser Stelle liest, ob mit Meyer Shapira oder Derrida oder Freud oder Kraft-Ebing oder noch irgendwie anders. Und wie seltsam man findet, dass die Bäuerin eben Bäuerin ist und kein Bauer und so weiter und so fort. Man kann sich davon abstrahieren und soll man davon abstrahieren und schlicht und einfach weitergehen mit der Frage, was soll das Ganze? Und das Ganze soll Folgendes sein. Diese Zeug sein des Zeugs. Das heißt, diese Öffnung in die Welt der faktischen Verwendung der Dinge, die ja hier angestellt wird, diese Öffnung kann man nicht mit Wissenschaft oder mit Philosophie erreichen, weil es handelt sich um Zeigen und Beschreiben. Das heißt, der Punkt, den der Heidegger eigentlich machen will, ist ein folgendes. Wir haben nur die Kunst zur Verfügung, um das Zeugsein des Zeugs zu manifestieren. Wir müssen eine Beschreibung liefern, wir müssen eine Manifestation dessen liefern, wie wir mit den Dingen umgehen, und diese ist nur in der Kunst möglich, weil jede wissenschaftliche Beschreibung oder jede philosophische, metaphysische Beschreibung oder jede technische Einleitung tut etwas, was für die ganze Fragestellung verhängnisvoll ist. Nämlich, man trennt zunächst einmal Subjekt und Objekt. Wenn man beginnt, etwas zu beschreiben, zum Beispiel diesen Tisch, wissenschaftlich oder wie auch immer. Man beginnt damit, wir haben einen Tisch, was ist das jetzt? Das heißt, wir machen diesen Sprung. Die These von, die eigentliche These von Heidegger besteht darin, dass die einzige unserer Aktivität, die diesen Sprung nicht macht, das ist die Kunst. Das heißt, die Kunst beschreibt, manifestiert und fixiert Dinge gerade in ihrer Uneingelöstheit von ihrer realen Verwendung in einer realen menschlichen Wirklichkeit, in einer realen Praxis. Das ist gerade die Ebene, die die Kunst fixiert. Das heißt, die Kunst fixiert die Ebene vor der Auflösung der unmittelbaren Band zwischen Subjekt und Objekt. Die Kunst fixiert nicht das Ding selbst, das tut die Wissenschaft, aber die Kunst fixiert die Art und Weise ihrer faktischen, gesellschaftlichen und individuellen Verwendung. Und diese These ist nicht unplausibel. Ja? Wenn wir tatsächlich Romane lesen, wenn wir Bilder sehen, wenn wir Filme sehen und so weiter, wir sehen nichts anderes als Verwendung bestimmter Dinge in gesellschaftlichen, kulturellen Zusammenhängen. Die Kunst ist tatsächlich, kann interpretiert werden, als Fixierung des Umgangs mit dem Ding oder Fixierung des Umgangs mit dem Zeug. Ist es so, dann bedeutet es für Heidegger, dass die Kunst die einzige Tätigkeit ist, die die Wahrheit eröffnet oder, wie er sagt, ins Werk setzt. Oder sogar mit, also die Kunst sei, dass sich ins Werk setzen, das ist eine berühmte Formel, die immer wiederholt wird, die Kunst sei, dass sich ins Werk setzen der Wahrheit. Das bedeutet, dass wenn ich die Wahrheit des Dings ist, der Umgang mit diesem Ding, und die Kunst ist eine Form, in der dieser Umgang sich manifestiert, als ein Werk eines Künstlers, der diese Manifestation herstellt, dann ist das Kunstwerk ein Ort, an dem diese Wahrheit sich offenbart. Und gleich nach dieser Schuhproblematik und dieser Schuhgeschichte mit der Wandlung kommt ein weiteres Beispiel, das auch nicht unumstritten ist, und vor allem, wenn man dieses Beispiel mit der ersten vergleicht, obwohl merkwürdigerweise diese Spannung von den Kommentatoren so direkt meistens nicht gesehen wurde. Nämlich das zweite Beispiel ist der griechische Tempel. Und vom griechischen Tempel sagt Heidegger Folgendes. Ein Bauwerk, ein griechischer Tempel, bildet nichts ab. Er steht einfach da, inmitten des zerklüfteten Felsenteils. Das Bauwerk umschließt die Gestalt des Gottes und lässt sie in dieser Verbergung durch die offene Säulenhalle hinausstehen in den heiligen Bezirk. Durch den Tempel west der Gott, west vom, im Sinne von Wesen, ja, west der Gott im Tempel an. Dieses Anwesen des Gottes ist in sich die Ausbreitung und Ausgrenzung des Bezirkes als eines Heiligen. Der Tempel und sein Bezirk verschweben aber nicht in das Unbestimmte. Das Tempelwerk fügt erst und sammelt zugleich die Einheit jener Bahnen und Bezüge um sich, in denen Geburt und Tod, Unheil und Segen, Sieg und Schmach, Ausharren und Verfall dem Menschenwesen die Gestalt seines Geschickes gewinnen. Die waltende Weite dieser offenen Bezüge ist die Welt dieses geschichtlichen Volkes. Aus ihr und ihr kommt es erst auf sich selbst zu vollbringen, seine Bestimmung zurück. Das heißt, wir haben dieses griechische Tempel als ein Ort, der markiert und strukturiert der Raum, in dem sich ein Volk bewegt. Und zwar ein Volk, das an diesen Gott glaubt. Markiert die Grenze zwischen Sakral und Profanen, markiert die Möglichkeit, mit dieser Grenze umzugehen, markiert den Unterschied zwischen Sieg und Schmach und so weiter und so fort. Das heißt, strukturiert den Raum, in dem sich dieses Volk bewegt. Das ist eine zentrale Stelle. Und an einer anderen Stelle sagt Heidegger, viele denken, das, was Kunst ist, zielt auf das Erlebnis. Also Kunst etwas, was erlebt werden soll. Aber er sagt, die Kunst stirbt am Erlebnis. Die Kunst stirbt am Erlebnis langsam, aber sie stirbt. Was meint er damit? Er meint Folgendes. Das Erlebnis ist etwas, was wir verwalten können als Betrachter. Es ist aber nicht etwas, was wir verwalten können als Künstler. Das heißt, wenn ich die Kunst in einer ästhetischen Perspektive begreife, dann schreibe ich fest die Diktatur des Betrachters über den Künstler. Der Künstler ist derjenige, der erraten kann, erraten muss, um zu überleben. Wie sein Werk erlebt werden wird oder erlebt werden könnte oder sollte vom Betrachter. Und Giorgio Agamben in seinem Kommentar zu dieser Stelle bei Heidegger schreibt zu Recht, dass diese Figur führt tendenziell zu einer extremen Selbsthysterisierung des Künstlers. Weil der ästhetische Blick des Betrachters wird mit der Zeit kalter und kalter, zynischer und zynischer, gleichgültig und gleichgültig. Und der Betrachter bekommt mehr und mehr die Fähigkeit, diesen Blick effektiv zu verwalten. Um jetzt diesen Blick zu gefallen, das heißt, um etwas dem Blick des Betrachters anzubieten, was der Betrachter wirklich erleben könnte, wird tendenziell zur Sache der Unmöglichkeit. Und wenn es unmöglich wird, dann stirbt die Kunst als reale Möglichkeit überhaupt zu gelten. Immer schon sind wir in einer Situation, in der wir uns fragen, wo wir mehr Erlebnisse bekommen. Wenn wir Heidegger lesen oder Dieter Bohlen. Die meisten sagen bei Dieter Bohlen, ich sage es auch. Ja. Mich unterhält es viel mehr und ist gewissermaßen auch lehrreich. Ja. Man informiert besser über den aktuellen Stand des Zeitgeistes. Ich lese zwar Heidegger, wenn ich dazu gezwungen bin, ja. Aber wäre ich nicht dazu gezwungen, hätte ich Dieter Bohlen gelesen. Das ist ein gesundes Messerverstand, sagt uns das. Und so handeln wir es auch. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Überlegung? Diese Überlegung bedeutet Folgendes. Dass der Künstler nur dann die Kunst am Leben erhalten kann, wenn die Kunst fähig ist, die Bevölkerung, die Zuschauer, die Betrachter zu zwingen, sich zu betrachten. Lust und Erlebnis reichen schlicht und einfach nicht aus. Das bedeutet, der Betrachter muss in eine Lage versetzt werden, wo er der Kunst nicht entkommt. Nur dann überlebt die Kunst. Das heißt, die Hermeneutik des Betrachters muss ersetzt werden durch die Hermeneutik des Künstlers. Wir leben in einer Zivilisation, in der zwar immer gesagt wird, der Betrachter muss erraten, was der Künstler meint, de facto aber funktioniert diese Zivilisation so, dass der Künstler muss erraten, was der Betrachter gefällt. Ja, dafür gibt es ja auch soziologische Untersuchungen und vieles anderes mehr. Ja, das heißt, der Künstler ist dem Betrachter letztendlich unterstellt. Die Frage ist, ob eine Möglichkeit gibt, eine Kunst zu schaffen, die sich waltet, wie Heidegger sagt. Das heißt, sich nicht durch die Laune und Lust, sondern mit Gewalt aufzwingt. Also Herrschaft der Kunst über den Betrachter. Das ist der Punkt, der Heidegger indirekt anspricht und der im Zentrum der Reflexion, der künstlerischen Reflexion des 20. 30. Jahre steht. Auch steht im Zentrum der Reflexion von Tarabukin, über den ich eigentlich letzte Woche gesprochen habe, des russischen Konstruktivismus, von dem Heidegger extrem stark beeinflusst wurde. Die Fragestellung ist, wie schafft man ein Gesamtkunstwerk, ein totales Kunstwerk, dem der Zuschauer nicht entkommen kann, weil der Zuschauer sich innerhalb dieses Kunstwerks befindet und nicht außerhalb. Der griechische Tempel ist eine Konstruktion, die so funktioniert, dass der Zuschauer sich Betrachter sich innerhalb dieses Tempels bewegt und nicht außerhalb. Er kann diesem Tempel nicht entkommen. Wenn er ein Teil dieses historischen Volkes ist, in dem das Sakrale und Profane so strukturiert und nicht anders, er kann diesem Tempel insofern nicht entkommen, dass dieser Betrachter, wenn er auch zu diesem Tempel nicht geht, nichts anderes tut, als sich auch innerhalb dieses Tempels positioniert. Nur positioniert außerhalb dieses Tempels als, sagen wir, Feind dieser Region zum Beispiel. Aber sich als Feind dieser Region zu positionieren, ist genauso eine Positionierung in Bezug auf dieses Tempel wieder. Auch innerhalb. Das heißt, wir haben hier einen, wie würde ich sagen, Heidegger uns sagt ja auch, einen Riss in der Wirklichkeit. Ein Riss in der Wirklichkeit, eingeführt durch ein Kunstwerk, und zwar ein solcher Riss, der den Zuschauer zwingt, an einem Streit teilzunehmen, das dieses Riss produziert. Der Riss ist in dem Fall die Trennung zwischen Sakral und Profan. Dieser Riss bekommt eine Form durch diesen Tempel. Und diese Form zwingt einen dazu, an diesem Riss und an diesem Streit, an dieser Trennung, an diesem Bruch teilzunehmen. Man kann nicht ästhetisch sich zu diesem Tempel verhalten. Das heißt, man kann dieses Tempel nicht bloß genießen oder erleben, sondern man muss entweder daran glauben oder nicht glauben. Das Gleiche gilt sicherlich auch für die christliche Kirche. Es ist nicht uninteressant, dann weiche ich von dem Text ab, dass die Kunst, zum Beispiel in der Byzanz, also bei der Einführung der Ikonografie, bezeichnet worden war als Ökonomie. Davon kommt die Ikone. Ja? Ikone von der Ökonomie. Wir haben hier das Problem des Designs wiederum. Aber das Problem des Designs des Unsichtbaren, was heißt des Gottes? Wie kann Gott, der unsichtbar ist und über die Welt waltet, wie kann Gott sich eine Form geben, eine solche, dass man sich dieser Form bewusst wird und mit dieser Form umgeht? In einer Weise, die bedeutet, gläubig zu sein, oder in einer Weise, die bedeutet, atheistisch zu sein. Das heißt, wie tritt, durch welche Gestalt, durch welche Form tritt Gott in die Welt ein? Das ist die Frage der Inkarnation, was nichts anderes ist als Gottes Design. Die Frage, wie zeige ich ihm im Christus, ja? In welche Form, in welche Gestalt. Und sie sind grundsätzlich unterscheidet von der Frage, wie bilde ich zum Beispiel so etwas ab. Ja? Die Frage ist nicht, wie bilde ich Christus ab, wie drehe ich einen Film darüber. Ja? Die Frage ist, wie trete ich als Christus in die Welt hinein. Das ist die künstlerische Frage. Das ist die künstlerische, gestalterische Designerfrage, die sich die Gott stellt. Gut. Diese Frage entscheidet der Gott ökonomisch. Ja? Das heißt, er nimmt einen Mann, nicht viele, ja? Baut sich eine Kirche oder ein Tempel und nicht viele und so weiter. Warum nur einen und nicht viele? Aus ökonomischen Gründen, sagt uns die Patristik, ja? Das heißt, ein Bild zu geben, eine Ikone zu geben, eine Inkarnation zu schicken, ein Tempel zu bauen, eine Form zu geben, bedeutet ein ökonomisches Design. Gut. Dadurch, dass Gott oder Götter dieses Design ihres Waltens, das heißt ihrer Kraft, die sie über die Welt haben, in der Welt selbst manifestieren, schaffen Sie eine Kunst, die nicht erlebt oder genossen oder betrachtet werden kann, sondern eine Kunst, die waltet, indem sie spaltet. Das heißt, indem sie uns dazu zwingt, uns dafür oder dagegen zu bekennen. Der letzte Versuch dieser Art war sicherlich stalinistische Kunst. Kunst zu, bis zu einem gewissen Grad, Nazi-Kunst in Deutschland, in der 30er, 40er. Eine Kunst, die nicht auf das Ästhetische, sondern auf die Gewalt. Aber die Gewalt nicht im Sinne Gewaltverherrlichung oder Gewaltdarstellung, sondern im Sinne der eigenen Manifestation, der eigenen Gewalt als Kunst, der eigenen Ökonomie der Gewalt, sich in der Welt manifestiert. Das ist die eigentliche Realisierung dessen oder Verwirklichung dessen, was Heidegger hier im Jahre 1935-36 entwirft. Er entwirft die Vision eines Kunstwerks, der, wie er sagt, eine Welt erschließt oder eine Welt sichtbar macht. Eine Welt, in der man lebt so, dass er dazu gezwungen ist, in Bezug auf die Manifestation dieser Welt Entscheidungen zu treffen. Das heißt, zu unterscheiden zwischen Erfolg und Niederlage, zwischen geschichtlich Möglichen und geschichtlich Unmöglichen. Nicht uninteressant sagt Heidegger, das ist so wie eine Staatsgründung oder Selbstopferung. In beiden Fällen handelt es sich um einen gewaltsamen Einbruch in die Wirklichkeit von einem solchen Ausmaß, dass die Wirklichkeit nicht umhin kann, sich darauf zu reagieren. Sie kann diese Reaktion nicht entziehen. Und nicht entziehen ist eben das Zeichen der wahren Kunst. In diesem Sinne ist die wahre Kunst vorbei an dem Moment, an dem wir eine neutrale, betrachtende, ästhetische, wertende oder Erlebnissituation in Bezug auf die Kunst aus der Position des Außenbetrachters einbeziehen. Es genügt nur zu sagen, dass Heidegger gleichzeitig diese Welt, die sich aufschließt und die als Lichtung bezeichnet, warum? Gleichzeitig als historisch, als radikal historisch betrachtet. Er sagt nämlich, dass der Kunstbetrieb, interessanterweise benutzt er auch diesen Begriff, dass der Kunstbetrieb nur handelt mit den Dingen, die aus ihren Wesensbezügen aus dieser Welt herausgenommen sind und diese Welt nicht mehr haben. Die sind in diesem Sinne tot oder weltlos. Sind bloß Dinge, die wir betrachten, sie sind kein Zeug und auch keine Offenbarung des Zeugs. Kein ins Werk setzen der Wahrheit, sondern nur Gegenstände sozusagen des Handels. Im Grunde ist das ganze Museumssystem sozusagen operiert wie die Putzfrau, ja, die am Anfang thematisiert wurde. Das Kunstwerk waltet dann, wenn es, wie gesagt, die Welt aufstößt, oder sagt, umstößt und öffnet. Was heißt öffnet? Das heißt sichtbar macht, innerhalb der Welt selbst, wie ich das beschrieben habe, wie die Welt funktioniert. Nur aber, er macht das, indem er Materialien benutzt. Metall, Holz, Farbe, das und jenes. Und die Tatsache, dass er bestimmte Materialien benutzt, verschließt gleichzeitig diese Öffnung. Das heißt, auf der einen Seite können wir sicherlich den griechischen Tempel erleben oder die Kirche erleben als so eine entscheidende Einschnitt, als eine entscheidende Walten der Kunst innerhalb der Wirklichkeit. Oder aber nur als ein Ding. Diese Möglichkeit ist auch immer offen. Insofern der Tempel auch ein Ding ist, auch eine Konstruktion aus realen Elementen, können wir immer sagen, es ist ein Ding wie jedes andere. Das heißt, diese distanzierte ästhetische Haltung in Bezug auf dieses Tempel andere. Wir sind also immer in einem Widerstreit und immer in einer Situation der Unentscheidbarkeit und immer in einer Spannung zwischen zwei Möglichkeiten, mit dem Werk umzugehen. Eine Möglichkeit ist, sich sozusagen der Welt zu entschließen und zu erschließen, diese Welt, die dieses Kunstwerk für uns offen hält, und sagen, ja, die Wahrheit manifestiert sich in diesem Kunstwerk, dieses Kunstwerk zeigt, das zeugt in seinem Zeugsein, das heißt, öffnet für uns das reale Funktionieren der Welt in seinen Bahnen oder Zusammenbezügen. Oder wir können sagen, ja, da komme ich vorbei, das ist einfach ein Ding, das irgendwo da war. Die Frage ist nur, inwieweit wir in der Entscheidung frei sind. Das heißt, inwieweit wir jeweils in der Tat dieser Unterschied verwalten können, uns entscheiden können, ob wir eine Möglichkeit der Lektüre wählen und die andere. Heidegger würde sagen und sagt ja auch, wir sind in diesem Sinne nicht frei. Wir sind insofern nicht frei, dass alles, was schon vergangen ist oder zu uns keine unmittelbare Beziehung hat, das heißt, alles, was das Zeug zeigt, das wir selbst in unserer Wirklichkeit nicht benutzen, das können wir alle sehen als etwas Fremdes und nur ein Gegenstand der ästhetischen Betrachtung. Das heißt, insofern wir an die griechische Götter nicht mehr glauben, können wir diesen Tempel auch als ästhetischen Gegenstand betrachten, ohne und sind dazu quasi automatisch geneigt, das zu tun. Allerdings, wenn jemandem gelingt, das Zeug in seinem Zeugsein, mit dem wir gleichzeitig jetzt zu tun haben, so veranschaulichen, das heißt, eine Möglichkeit schaffen, uns in den Zustand einer Betrachtung der Möglichkeit unserer Welt, in der wir tatsächlich leben, in diese Betrachtung einzutreten, dann können wir diesem Effekt kaum entziehen. Auch wenn wir das tun, es ist, wie gesagt, eine Positionierung. Es ist eine Entscheidung, das zu missachten. Aber diese Entscheidung, das zu missachten, ist eine willentliche Entscheidung, die uns auf der anderen Seite in Beziehung setzt zum Walten dieses Kunstwerks. Das bedeutet, dass das Walten des Kunstwerks ist historisch. Es ist historisch bedingt. So etwas wie ewige Kunstwerke oder ewige Kunstwerke oder ewige ästhetische Erlebnisse gibt es für heute gar nicht. Das Kunstwerk ist hier und jetzt in seinem Walten historisch und momentan. Ist völlig in der Gegenwart eingebunden. Das Kunstwerk in seiner äußersten Möglichkeit ist das, was hier und jetzt in der Welt, in der wir tatsächlich existieren, uns eröffnet oder der Effekt der Eröffnung schafft, wie wir mit dieser Welt umgehen. Wenn wir das Gefühl haben, das tut es, dann ist es gelungen. Wenn wir das Gefühl haben, das tut es nicht, ist es nicht gelungen. Aber wir können uns, wie gesagt, diese Entscheidung nicht entziehen. Nun stellt sich die Frage, und das ist nicht eine uninteressante Frage, wie wir heute unter diesem Aspekt oder in dieser Perspektive, wie wir heute über Kunst sprechen können. Schon das Verhältnis zwischen griechischen Tempeln und Bauernschulen, dieses Verhältnis stimmt einem sozusagen misstrauisch. Nämlich, ein griechischer Tempel war wirklich eine Strukturierung des Raumes, in dem dieses historische Volk, das heißt die Griechen, sich bewegt haben. Das Bild von Van Gogh sind aber nicht die Schuhe selbst. Das ist die Abbildung der Schuhe. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild des Tempels, wenn man will. Man kann sagen, Schuhe sind wie dieses Tempel. Und so vergleicht man oder vergleicht Heidegger Anbindung der Schuhe mit dem Tempel, sollte eigentlich Anbindung des Tempels mit der Anbindung der Schuhe vergleichen. Es gibt hier bei ihm so eine gewisse Verschiebung der Perspektive, die ich auch weiß, und die eigentlich zeigt, dass das Walten des Kunstwerks in unserer Zeit abnimmt. Und das zeigt er auch. Er sagt, von der Zeit der Griechen, von der Zeit des Christentums sind wir weit entfernt und befinden uns in einem freien Fall. Das heißt, wir sind umgeschaltet auf eine ästhetische Perspektive, eine Perspektive der Betrachtung statt und direkt erleben, in der Perspektive der Betrachtung einer Anbildung der Schuhe, statt in dieser Schuhe tatsächlich einzeln. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Kunst stirbt und verschwindet. Tendenziell. Nicht jetzt und nicht morgen, aber übermorgen schon. Die Frage ist, soll man dem zustimmen oder gibt es Gegenbeispiele? Oder gibt es eine Möglichkeit, das Ganze anders zu durchziehen? Ich würde sagen, und deswegen habe ich diese Reflexion integriert in die Problematik des Designs, dass insofern wir sagen, alles, was heute produziert wird, wird gleichzeitig designt, das heißt ästhetisch gestaltet, können wir sagen, dass wir im Kunstwerk de facto gehen. Das heißt, die heutigen Schuhe, im Unterschied zu diesen Bauernschuhen, sind solche, die von Anfang an markieren, Klassenzugehörigkeit, Lebensweise und vieles anderes mehr. Schuhewahl in unserer Zivilisation und Wahl des Designs bedeutet auch ein Bekenntnis zu einer bestimmten Lebensweise und einer bestimmten Weltgebung. Das heißt, können wir nicht sagen, dass die Kunst sich dadurch rettet, dass die Kunst uns aufzwingt, unter Kontrolle stellt, insofern, dass wir Schuhe kaufen müssen. Wir müssen nicht ins Museum gehen. Niemand zwingt uns dazu, Van Gogh Bilder anzuschauen. Dieser Zwang ist weg. Wenn wir das erleben wollen, okay, wenn wir das nicht erleben wollen, auch okay. Niemand zwingt uns, die Kunst zu betrachten. Aber es gibt keine Möglichkeit in unserer Zivilisation, ohne Schuhe durch die Welt zu laufen. Wenn ich aber unter den Bedingungen unserer Zivilisation Schuhe kaufen will, sind sie immer designt. Die sind immer nicht irgendwelche Schuhe, sondern die sind Schuhe von Prada und die sind Schuhe für das und die sind Schuhe jenes, sind in diese Richtung und in jene Richtung. Das heißt, sind immer schon markiert und das heißt, ich bin immer schon in der Situation eines griechischen Tempels. Ich kann diesem Schuhe-Design schlicht und einfach nicht entkommen. Und das sage ich Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung. Man kommt ins Geschäft und man will irgendetwas kaufen. Man will irgendetwas kaufen, Man will, ich weiß nicht, ein Hemd kaufen, einen Schuh kaufen. Es stellt sich sehr schnell aus, dass man das nicht kann. Ja, man kann nicht einfach Schuhe kaufen. Man muss Schuhe kaufen von Prada oder von, ich weiß nicht was noch. Ja. Das bedeutet, dass man kann keine Schuhe kaufen, ohne gleichzeitig eine ästhetische, kulturelle Wahl zu treffen, ohne gleichzeitig ins Werk setzende Wahrheit des Schuhtragens sozusagen zu vermeiden. Das bezieht sich auf alles andere. Ja. Alles eine, Design ist also eine Möglichkeit, so etwas wie das Walten der Kunst zu denken. Das heißt, der Zwang, der uns auferlegt ist, mit der Kunst zu beschäftigen, auch dann, wenn wir das explizit nicht wollen. Ja? Okay, das ist das eine. Das andere ist sicherlich die Popkultur. Aber da habe ich meinen Zweifel, das müssen wir allerdings diskutieren. Allerdings ist es ganz klar, dass das, was dem griechischen Tempel in unserer Kultur quasi offiziell entspricht, das ist der Hollywood-Mainstream-Kino. Alle haben es gesehen, alle sprechen davon und alle bestimmen ihr eigenes Dasein im Vergleich mit dem Dasein bestimmter Helden. Ja. Auch wenn man zum Beispiel eine Generation beschreibt, dann sagt man entweder Generation Golf, wie es heißt, das heißt entweder sagt man Design, oder Generation Alia, Elimagbio. Ja. Gibt es ja so ein Buch über die Frauen aus der gleichen Generation. Das heißt, wenn wir unser geschichtliches Dasein in dieser Welt, in der Lichtung der Welt, markieren wollen, dann markieren wir diese Lichtung entweder durch das Design oder wir markieren diese Lichtung durch die Fernsehserien und Mainstream-Hollywood-Kino. Ich sehe im Grunde zwei Möglichkeiten. Es wäre interessant, sich zu fragen, ob wir diese zwei Möglichkeiten zusammendenken können. Ich denke, wenn wir diese zwei Möglichkeiten zusammendenken können, und das ist relativ leicht, denke ich, weil die Menschen kleiden sich sowas, die Helden kleiden sich sowas wie Design, ihnen das vorschreiben und so weiter und so fort. Es gibt ein zunehmend Zusammenwachsen zwischen Hollywood auf der einen Seite und Fashion Industry auf der anderen Seite, dass wir im Endeffekt so etwas wie einen Komplex bekommen, von dem wir sagen können, da haben wir griechische Tempel zurück. Und vielleicht eine zweite interessante Frage, die wir reflektieren könnten, ist die Frage, was ist dieser angenommene Stefan? Was ist diese Religion? Was ist diese Öffnung eigentlich? Das heißt, wenn wir uns fragen, was ist die Welt, die uns eröffnet wird, durch die Kunst in diesem fundamentalen Sinne. Das gehört nicht zum Thema, aber ich bin fast geneigt zu sagen, dass in beiden Fällen, in Fällen von Design und Hollywood-Kino, das ist die Welt des Überlebens. Das Thema des Hollywoods ist Überleben des Helden. Und das Thema des Designs ist ebenfalls das Überleben des Einzelnen in der Gesellschaft. Das ist leicht zu sagen. Das heißt, das Überleben, die Fortsetzung des Lebens oder die Reproduktion des Lebens ist tatsächlich die Welt, die uns öffnet oder eröffnet wird durch die Kunst, die heute im heideggerischen Sinne waltet, wenn wir überhaupt davon ausgehen, dass es so eine solche Kunst auch heutzutage gibt. Ich habe Ihnen nur sehr kursorisch und sehr allgemein darüber berichtet, wie Heidegger sein Schrift über das Kunstwerk abschließt. Indem ich gesagt habe, dass das Kunstwerk ist für ihn ein Riss und ein Streit. Und er definiert das, um genau zu sein, als Streit zwischen Welt und Erde. Also die Welt ist das, was gezeigt wird, das ist dieser Umgang mit dem Zeug, und die Erde ist dieses Materielle, das diese Welt verschließt, das diese Welt zum Gegenstand macht, letztendlich tendenziell, dass diese Welt sozusagen in sich selbst kollabieren lässt, dass sich diese Welt sozusagen in sich selbst versinken lässt und in sich selbst verbergen lässt. Wir haben also in der Kunst für Heidegger ein Widerstreit zwischen Licht und Schatten, also barocke Vision. Und Licht ist aber nicht das sozusagen das Licht der Sonne, sondern es ist das Licht der Einsicht in das Funktionieren der Welt, Weltzusammenhänge. Und der Schatten ist auch nicht der Schatten der Nacht, sondern ist sozusagen die Undurchsichtigkeit der Materie selbst. Diese opake Masse, die wir selbst sind und der Teil, in der wir leben. Also wir haben auf der einen Seite diese Einsicht durch die faktische Verwaltung der Welt und gleichzeitig ein gewisses Versagen, eine gewisse Unmöglichkeit, eine totale Verwaltung durch diese undurchsichtige Masse, die an uns klebt und uns verhindert, die Welt transparent zu machen. Das Kunstwerk ist sozusagen in dieser Kluft oder in diesem Widerstreit und dieser Spannung angesiedelt. Das Kunstwerk ist der Ort, an dem wir beides treffen. Die Einsicht und die Klebrigkeit. Sozusagen Durchsichtigkeit, Transparenz und das Opake, unklare, verworrene, rein materiell. Ja. Das ist sozusagen das Fazit des Werks. Und jetzt mache ich eine Pause, 40 Stunden, und dann diskutieren wir das weiter. Ja.